Hallo Welt, ich habe leider eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst mal die schlechte Nachricht, ich bin leider ziemlich krank. Ja, man sollte ja meinen, nach so einer Woche Urlaub würde man etwas fitter sein, aber tatsächlich hat mich eine Erkältung dann niedergestreckt und ich spreche jetzt gerade zu euch mit den letzten Kräften meiner brechenden Stimme. Wir haben uns daher entschlossen, keine vollständige Pixel-Diskurs-Folge zu machen, also diese Woche nochmal auszusetzen. Die gute Nachricht ist aber, dass ihr trotzdem etwas bekommt, und zwar ein Interview, das wir bereits aufgezeichnet hatten und ohnehin als Thema der Woche verwenden wollten. Es geht dabei um Online-Spiele mit Sehbehinderungen. Das Interview haben wir geführt mit Sandra Kuhlemann und Laura Wuttke, die erst kürzlich ihre Masterarbeit zu eben jenem Thema geschrieben haben. Und hey, es tut mir fürchterlich leid, dass wir jetzt nochmal eine Woche aussetzen, wenngleich es ja überhaupt kein richtiges Aussetzen ist. Die Folge besteht halt eben einfach nur aus dem Thema der Woche, welches ihr gleich nach dem Intro hört. Wir hätten ansonsten liebend gerne gesprochen über das jetzt erst kürzlich bekannt gewordene Ende von Telltale, da wir sowohl Tobi als auch ich ja uns durchaus eingängig mit den Titeln befasst haben. Darüber sprechen wir vielleicht in der kommenden Folge dann auch nochmal etwas intensiver, beziehungsweise es wird dann ja auch schon weitere Informationen beziehungsweise ein offizielles Statement des Unternehmens hoffentlich geben. Außerdem hatten wir eigentlich geplant, oder ich hatte geplant, meine Rezension zu Spider-Man von Insomniac Games mitzubringen. Auch das werde ich in der nächsten Woche dann tun. Ich kann so viel verraten, dass natürlich mein Eindruck ein sehr positiver ist, wenngleich auch kein perfekter. Auf die einzelnen positiven und negativen Punkte gehen wir dann in der nächsten Folge etwas genauer ein. Vergebt uns also diese eine Woche der weiteren Abszenz und vergnügt euch dennoch mit der Pixel-Diskurs-Podcast Folge Nummer 109. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Und da geht auch schon mein Tee-Timer. Das Thema der Woche. Online-Spiele mit Sehbehinderungen. Mit Sandra Kuhlemann und Laura Wuttke. Wir haben uns mit dem Thema Spielen mit Behinderung in der Vergangenheit ja schon immer mal wieder auseinandergesetzt. Wir hatten beispielsweise im März 2017 einen Themenmonat, der die Podcast-Folgen 32 bis 35 umfasste. Und wir haben zuletzt auch in Episode Nummer 91 mit Dr. Marc Ruhland über Audiospiele gesprochen. Heute sind Laura Wuttke und Sandra Kuhlemann bei uns zu Gast. Die beiden haben ihre Masterarbeit in Rehabilitationswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund zu Online-Spielen mit Sehbehinderung und Blindheit geschrieben. Hallo Sandra, hallo Laura.
Hallo.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Masterabschluss.
Oh, vielen Dank.
Vielen Dank.
Seid ihr froh, dass ihr es hinter euch habt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr froh, dass wir abgegeben haben am Montag und nach diesem Interview müssen wir uns auch erstmal gar nicht mehr damit befassen.
Ja, es ist wirklich fantastisch, dass es geschafft ist. Auch wenn es eine schöne Zusammenarbeit war und eine schöne Zeit, aber so eine lange Masterarbeit fordert ja doch viel Kraft und deshalb ist es super, dass wir es fertig haben, ja.
Ja, jetzt wo man nicht mehr high ist, ist man froh, dass es vorbei ist, ne? Ist immer so der Satz, der mir dazu im Kopf herumschwebt. Ja, weil ich genieße das immer sehr, mich mit einem Thema intensiv zu befassen. Und wenn man dann aber so am Ende, ja, wenn man dann so auf dem Zahnfleisch geht, ja, und dann merkt, und jetzt hat man es endlich geschafft, ist es auch gut, wenn es dann irgendwie abgeschlossen ist, wenn ein Projekt zu Ende geht.
Absolut, ja.
Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen?
War eigentlich so ein bisschen eine Situation, die mir passiert ist. Ich war auf einem Workshop in Düsseldorf, Camp NIM hieß das. Da ging es eben um Inklusion und Medien und da gab es unterschiedliche Sessions, die sich eben mit unterschiedlichen Themen befasst haben, wo Leute so ein bisschen freier was vorgetragen haben, aber auch jeder quasi mitreden konnte. Und da gab es eine Session, die sich mit der Barrierefreiheit von Videospielen befasst hat. Und da hat ein junger Mann auch sehr viel darüber erzählt, wie er Audiogames spielt und was da bei, für ihn wichtig ist und wie das alles funktioniert. Und das hat mich sehr stark interessiert und das fiel so ein bisschen genau in die Zeit, wo wir uns auch ein Thema überlegen mussten. Und ja, dann ist das im Endeffekt dabei geblendet.
Ja, genau. Und was vielleicht auch noch reinspielt, dass wir einfach im privaten Kontext sehr viele Freundinnen und Freunde haben, die selber spielen und dass wir da einfach sehen, dass es doch irgendwie eine wichtige soziale Komponente ist. Also man spielt irgendwie miteinander, gegeneinander oder man tauscht sich zumindest über die Spiele aus. Und vor dem Hintergrund fanden wir es einfach total spannend, das mal zu untersuchen, ja, wie das eben bei der Zielgruppe ist, die wir dann ja eben befragt haben.
Und warum spezifisch MMOs oder MMORPGs? Es ist ja so, dass es durchaus Audiospiele in vielfältigster Form gibt. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht mit Marc Ruhland. Und da waren allerdings, also da war von MMOs nicht die Rede. Also Audiospiele im MMO-Bereich, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt.
Ja, also für uns war es eben einfach wichtig, dass wir untersuchen können, für uns war es vor allem einfach wichtig, dass Menschen eben teilhaben können durch Online-Spiele und da war uns vor allem eben auch wichtig, dass sie da vielleicht gerade über Online-Spiele auch mit anderen Spielern gemeinsam spielen können, dass man das nicht in seinem stillen Kämmerchen macht für sich, sondern dass eben die Möglichkeit da ist, zusammen zu spielen mit anderen Leuten, vielleicht auch mit Leuten ohne Behinderung, dass das vielleicht auch gar nicht so auffällt in der Form und das war eben für uns das Spannende.
Und ja, eigentlich war das Hauptkriterium, dass das Spiel, was gespielt wird, eben eine Online-Funktion oder eben die Funktion hat, mit anderen zu spielen oder mit ihnen über das Spiel zu kommunizieren. Deshalb waren wir eigentlich in den Spielen gar nicht so eingeschränkt, sondern haben ja auch beispielsweise Spiele auf dem Smartphone oder Tablet abgefragt, aber eben nur, wenn sie diese Online-Funktion oder diese Mehrspieler-Funktion haben.
Was waren das für Spiele, die ihr untersucht habt?
Also wir haben in unserer Umfrage ja Spiele abgefragt, also die Spiele, die am meisten von der Zielgruppe gespielt werden. Und ich kann ja mal so die Top-Nennungen
ja, nennen. Unbedingt.
Also mit den meisten Nennungen haben wir das Spiel Quizduell gehabt, das wir dann auch untersucht haben. An zweiter Stelle das Spiel Dice World, beziehungsweise das ist eine Spiele-App, wo man verschiedene Würfelspiele hat, die auch ausgeschrieben ist eben, dass sie für Blinde gut nutzbar ist. Und das dritte Spiel, was wir untersucht haben, was mit noch die meisten Nennungen hatte, war Lords and Knights. Das kann man als Browser-Spiel spielen, aber auch als Spiele-App auf dem Smartphone oder Tablet.
Wie funktioniert das Quizduell, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Sehbehinderung?
Ja, also grundsätzlich soll ich vielleicht erstmal kurz einmal was zur App Quizduell sagen oder ist die bekannt?
Also wenn du magst, kannst du sie ruhig kurz vorstellen. Ich persönlich kenne das, weil ich habe sie auch für ein halbes Jahr ungefähr benutzt, bevor dann der Trend wieder absackte. Aber ja, sehr gerne.
Ja, also das sind eben Quizspiele aus unterschiedlichen Bereichen, wird da das Allgemeinwissen abgefragt und man verbindet sich eben immer mit anderen Personen, gegen die man dann quasi antritt und diese Fragen beantwortet. Das können Freunde sein, also man kann wirklich über Usernamen dann seine Freunde dort suchen und gegen seine Freunde spielen, aber man kann auch gegen einen beliebigen Spieler antreten. Und dadurch, dass dieses Spiel ja wirklich quasi auf die Quizfragen und die Antworten beschränkt ist, ist es für Blinde gut nutzbar, da die komplette App kompatibel mit einem Screenreader ist. Das heißt, die Fragen können vorgelesen werden, die Antworten können vorgelesen werden und so kann eigentlich das komplette Spiel gespielt werden. Es gibt sogar die Funktion, wenn man den Screenreader anhat, dann werden einem auch keine Bildfragen gestellt. Das wäre so die einzige Sache, dass es in der App auch Fragen gibt, wo ein Bild dargestellt wird und dann muss man dazu eine Frage beantworten. Die werden dann sogar automatisch rausgelassen.
Das erscheinen mir schon so Hinweise auf kleine Tweaks und Optimierungen zu sein, die in ihrer Implementierung vielleicht gar nicht unbedingt sehr aufwendig sind, aber dennoch einen großen Effekt haben in Bezug auf die Barrierefreiheit.
Ja, absolut. Also wir haben eben eigentlich rausgefunden, dass es für Menschen, die blind sind, eigentlich das Wichtigste ist, dass sie eben die Umwandlung von visuellen Inhalten in auditive haben, also dass die bildlichen Darstellungen eben durch Sprache wiedergegeben werden. Bei dem Spiel Quizduell beispielsweise ist es ganz spannend, dass für Menschen, die nicht blind sind, aber sehbeeinträchtigt, doch recht wenige Anpassungen gemacht wurden. Also beispielsweise kann man Farben, die dort genutzt werden, nicht verändern. Und wenn man überlegt, dass jetzt jemand beispielsweise Farben nicht so gut erkennen kann oder bestimmte Farben nicht und man die nicht wechseln kann, dann ist das natürlich schwierig, diese App zu nutzen. Also für Menschen, die blind sind, ist die App gut nutzbar, aber für Menschen mit bestimmten visuellen Beeinträchtigungen eher schwer nutzbar.
Wie verhält es sich zu, also im Vergleich insbesondere, zu Spielen, die spezifisch für sehbehinderte oder blinde Menschen konzipiert sind? Sind die ebenso, gibt es da einen Unterschied in der Beliebtheit?
Ja, wir haben genau das eigentlich abgefragt. Wir haben uns eben dafür interessiert, welche Spiele werden von den Menschen, die wir abgefragt haben, bevorzugt gespielt? Sind das Spiele vom allgemeinen Spielemarkt oder sind das eben eher für die Zielgruppe speziell konzipierte Spiele? Und wir haben gesehen, dass da die Antworten sehr divers waren. Also da werden sowohl, gab sowohl Antworten von Menschen, die gesagt haben, sie spielen wirklich bevorzugt oder sogar ausschließlich Spiele, die nur für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit konzipiert sind. Aber man sah auch, dass wirklich ein sehr großes Interesse am allgemeinen Spielemarkt da war. Und das war für uns auf jeden Fall auch nochmal ein Hinweis darauf, dass da auf jeden Fall eben das Interesse da ist und dass es sich eigentlich lohnen würde, in diesem Bereich anzusetzen und Spiele eben genau durch solche kleinen Veränderungen für diese Zielgruppe auch nutzbar zu machen.
Ich finde das eigentlich ein sehr interessantes Feld, gerade auch, weil es für mich eine, sagen wir mal, symbolische oder metaphorische Bedeutung trägt, aber auch eine ganz pragmatische im Hinblick auf die Frage, ob man mit sozusagen Menschen, die eine Behinderung haben, in Form einer Separation oder einer Integration bzw. Inklusion umgeht. Es gibt ja auch durchaus die anhaltenden Debatten darum, inwiefern es sinnvoll ist, beispielsweise hier in Marburg gibt es die Blister, ja, eine Institution, die also als Internat funktioniert und als Schule spezifisch ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse von Personen, die eine Sehbeeinträchtigung haben und die natürlich dann eben spezifisches Equipment haben. Genauso wie in diesen Spielen, von denen ihr sprecht, es ja so ist, dass sie quasi darauf ausgelegt sind, dass ich sie spielen kann und Spaß damit haben kann, ohne jetzt irgendwie lesen zu müssen oder irgendwie spezifische visuelle Störungen erkennen zu müssen. Und auf der anderen Seite eben diese Idee, dass man Leute, egal, also unabhängig von ihren Fähigkeiten, unter der individuellen Bemessung dessen, was sie können und was sie tun wollen, in die Institutionen, in den Institutionen zusammenbringt. Und da sind Spiele doch auch eigentlich eine Form von Institution, insbesondere wenn sie als MMOs fungieren.
Ja, also wir haben im Prinzip auch genau das in unseren Antworten nochmal herausgefunden, dass diese Interaktion, dieses Miteinanderspielen, egal vor welchem Hintergrund und egal, ob da eine Beeinträchtigung ist oder nicht, dass das für die Zielgruppe total wichtig ist, weil wir abgefragt haben, eben was den Probandinnen und Probanden an den Spielen gefällt, die sie spielen. Und da ist zum Beispiel auch die Antwort, dass eben mit der Familie gespielt werden kann oder mit Freunden. Und dass eben auch zum Beispiel nicht sichtbar ist, dass man ja blind ist, wenn man mit jemandem im Internet spielt. Und das war für uns einfach super schön zu sehen und hat das auch nochmal bestärkt, wie wichtig das ist, eben dass Spiele des allgemeinen Spielemarkts für alle nutzbar sind.
Ein Reiz wäre also insbesondere für Online-MMOs, wenn ich das richtig verstehe, auch, dass ich sozusagen als Person, die eine Behinderung hat, die Behinderung kann ich sozusagen ein Stück weit hinter mir lassen. Oder zumindest die Stigmatisierung, die damit eventuell einhergehen mag, oder die Exklusion, indem ich Zugang zu einem sozialen, digitalen Raum habe, in dem ich mich bewegen und austoben kann, ohne dass jetzt alle Leute, denen ich begegne, irgendwie sofort darauf gestoßen werden, dass ich in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung habe?
Ja, total. Und aber auch, dass beispielsweise, wenn ich eben ein Spiel spiele und ich habe vielleicht eine Beeinträchtigung und ich kann mich aber auch in meinem Alltag mit Leuten darüber austauschen, dass ich das spiele. Da in meinem Alltag wird natürlich vielleicht sichtbar, dass ich eine Beeinträchtigung habe, aber trotzdem kann ich viel mehr teilhaben, weil ich eben mitreden kann.
Es gibt ja auch Richtlinien zur Barrierefreiheit. Ich habe mich gefragt, also ihr habt in eurer Masterarbeit, wollt ihr dazu ein bisschen was sagen zu diesen Richtlinien? Weil ihr habt uns ja eine Zusammenfassung geschickt und da werden diese Richtlinien auch aufgeführt.
Ja, gerne. Also das war auch noch, neben der Online-Befragung war ein zentraler Teil unserer Masterarbeit, dass wir uns erstmal überhaupt erkundigt haben, was gibt es für Richtlinien zur Barrierefreiheit von Spielen und welche sind dabei eben relevant. Und dann haben wir eben auch geschaut, was steht eigentlich in den Richtlinien drin und wie sehr decken die sich gegenseitig ab, wie sehr kommen vielleicht durch eine Richtlinie auch mal etwas Neues hinzu. Und wir haben uns für die Masterarbeit vier unterschiedliche Richtlinien rausgesucht, wo wir gesagt haben, die sind für uns relevant, weil sie ja einmal so ein bisschen wissenschaftlichen Standards genügen und eben das abdecken, was uns interessiert hat. Und das ist einmal die Game Accessibility Guideline. Dann, also die gehört zur Entschuldigung.
Ich mache mal einmal weiter. Genau. Wir haben die Game Accessibility Guideline angeschaut, dann haben wir die Includification angeschaut, die ist von der Able Gamers Foundation. Dann haben wir die Independent Game Developers Association, der Game Accessibility Special Interest Group angeschaut, komplizierte Wörter, und die WCAG 2.0, die ja gar nicht spezifisch auf Online-Spiele ausgelegt ist, sondern eben also sich auf Web-Content bezieht, also auf Inhalte des Internets. Aber da konnten wir eben auch recht viel nochmal ableiten auf unsere Spiele.
Genau. Und was sind das für Dinge? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Wir haben das, was wir in unserer Masterarbeit eben dann gemacht haben, war uns die anzugucken und sogar eine Synthese aus diesen vier Richtlinien zu erstellen, um einfach eben zu schauen, wir wollten gerne eine Richtlinie haben, die quasi für uns alles abdeckt, alles, was relevant ist. Und deswegen haben wir quasi nochmal eine eigene Richtlinie erstellt, die sich aus diesen vier Richtlinien zusammensetzt und wo auch noch die Antworten aus der Online-Befragung mit eingearbeitet wurden, um eben ein universelles Dokument zu haben.
Aber was steht in diesen Richtlinien drin? Also was sind spezifische Dinge, die empfohlen werden, um Spiele inklusiver zu gestalten?
Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen.
Ja, gern. Beispiele sind immer gut.
Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass visuelle Inhalte auch auditiv dargestellt werden, genau. Oder ein Beispiel ist, dass Schrift, die verwendet wird, groß genug ist. Oder dass in der Spieletestung der Spiele auch Menschen mit Beeinträchtigungen involviert werden.
Also wir haben uns vor allem haben wir festgestellt, dass die Game Accessibility Guideline schon sehr viele Dinge abdeckt und die haben wir auch so ein bisschen als Grundgerüst für unsere Synthese genommen, weil die eben schon sehr umfassend ist. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass es drei unterschiedliche Stufen gibt, zu denen eben diese Kriterien zugeordnet werden können. Und dann ist halt quasi die erste Stufe, das sind noch Dinge, die sind nicht schwer umzusetzen, die helfen aber schon sehr enorm weiter, bis eben zur dritten Stufe, wo es schon um sehr komplizierte Dinge geht, die auch nur einer ganz bestimmten Zielgruppe weiterhelfen, aber der natürlich zu sehr viel Spielerfahrung und Spielkomfort, sage ich, beitragen. Und da ist dann eben zum Beispiel sowas wie, dass die Schrift ausreichend groß ist oder dass der Kontrast ausreichend ist, das ist quasi die Stufe 1. Und auf Stufe 3 wäre dann zum Beispiel sowas wie, dass man die Schriftart und Größe selbst einstellen kann oder dass man Einstellungen für einen Kontrast selber vornehmen kann. Also es geht vor allem immer darum, was kann man selbst einstellen und so, dass man sich das Spiel quasi für seine eigenen Bedürfnisse gestalten kann. Das ist quasi sozusagen das große Ziel eigentlich.
Wäre das denn jetzt eine Möglichkeit, mit dieser Liste, die ihr erstellt habt, ranzugehen an verschiedene Spiele, ja vielleicht auch mit einer Community, die verschiedene Spiele testet und eine Webseite zu erstellen, wo ich quasi, wenn ich vorhabe, ein Spiel zu spielen, vorher erstmal nachschaue, wie viele Punkte hat zum Beispiel dieses Spiel auf dieser Liste erreicht, oder gibt es sowas vielleicht sogar schon in der Art?
Ja, also wir haben mit unserer Richtlinie tatsächlich auch schon 6 Spiele getestet innerhalb unserer Masterarbeit. Ich glaube, da müssten auf jeden Fall noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Häufig ist die Richtlinie noch nicht so besonders konkret, weil man selber irgendwie so ein bisschen entscheiden muss, was ist ausreichender Kontrast, was ist eine ausreichende Schriftgröße. Da müsste es noch sehr viel spezifischer werden, um das einheitlich testen zu können. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Und grundsätzlich gibt es solche Seiten aber auch schon. Also es gibt auf jeden Fall auch schon Foren. Ich glaube, von der Able Gamers Foundation gab es sogar auch eine Webseite, wo immer wieder Spiele getestet wurden. Auch nicht nur auf in puncto, wie zugänglich sind die für Leute mit einer Sehbeeinträchtigung oder mit Blindheit, sondern auch auf andere Behinderungen gemünzt.
Ja, genau, bei den Able Gamers habe ich das auch in Erinnerung, dass die so eine Spiele-Rezensionsplattform hatten, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch noch haben. Müssen wir mal in die Shownotes dann packen. Im Grunde ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, umso mehr Konfigurationsmöglichkeiten den Leuten zur Verfügung steht, desto besser, oder?
Genau, absolut, ja, weil man muss auch einfach sagen, die Zielgruppe ist ja riesig. Da fallen so viele unterschiedliche Menschen drunter, die so viele unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, das ist einfach das Wichtigste, dass jede Person das so einstellen kann, wie sie es benötigt.
Und ich finde das auch oder sagen wir es mal so, ich spiele gerade Spider-Man, ja, und da ist es so, dass ich positiv überrascht war, dass im Menü direkt als allererstes man mit den Accessibility-Optionen konfrontiert wird, wo also diverse Dinge angeboten werden. Dinge, bei denen man sich ja auch überlegen kann, also ob man das vielleicht einfach möchte, weil man es bevorzugt, ja, ohne jetzt irgendwie eine spezifische Beeinträchtigung zu haben, wo aber auch Leute, die eben eine Beeinträchtigung haben, dann sagen können, hier, meinetwegen, also Personen, die beispielsweise irgendwie ein motorisches Problem mit ihren Händen haben, können dann in den Accessibility-Options von Spider-Man das konfigurieren, dass keine, bei Quicktime-Events, dass sie nicht die Taste wiederholt drücken müssen, sondern gedrückt halten können, zum Beispiel. Ja? Also solche Dinge sind eher marginale Accessibility-Optionen, aber auch Schriftgrößenveränderungen und solche Dinge. Auf eurer Liste würde das einige Punkte sicherlich erfüllen, andere dann wiederum aber nicht. Und ich frage mich, warum werden solche Richtlinien nicht stärker umgesetzt oder warum stehen nicht mehr Optionsmöglichkeiten grundsätzlich zur Verfügung? Weil das sind ja Sachen, die man doch vermutlich relativ einfach implementieren kann.
Die Frage ist eben, ob man inwieweit Programmiererinnen und Programmierer in ihrem Studium oder in ihrer Ausbildung überhaupt damit konfrontiert werden und inwieweit sie sich damit auskennen. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass es nicht im Blick ist, dass es so unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Wobei, ja, das Ziel ist ja doch, würde ich sagen, von Spieleentwicklern möglichst viel ihr Spiel zu verkaufen. Und es sind ja doch schon sehr viele Menschen, die da einfach reinfallen, die das Spiel dann vielleicht nicht nutzen können, weil Einstellungen zur Barrierefreiheit nicht vorhanden sind. Und ja, deshalb ist es eigentlich wirklich fraglich, warum es nicht stärker umgesetzt wird.
Ich schätze mal, dass das einfach wirklich unterschätzt wird, wie viele Menschen das betrifft. Und vor allem auch, dass es ja, eben für alle Menschen eigentlich grundsätzlich erstmal ziemlich gut ist, viele Einstellungsmöglichkeiten zu haben. Und also zum Beispiel sowas wie ein starker Kontrast, gerade bei einem Smartphone-Spiel hilft es mir ja auch total, wenn man zum Beispiel einfach draußen unterwegs ist und gerade irgendwie durch Sonneneinstrahlung oder sonst was man vielleicht schlecht erkennen könnte. Das hilft dann ja auch einer Person, die eben keine Sehbeeinträchtigung hat. Ich glaube, ja, dass das einfach ein bisschen unterschätzt wird und das eben genau vermutlich auch einfach im Studium oder in der Ausbildung von solchen Leuten, dass da vielleicht gar nicht so richtig auf diese Zielgruppe irgendwie aufmerksam gemacht wird.
Viele verschiedene Menschen ist ein spannendes Stichwort. Ich musste mich bei dem Thema auch wieder an die Frage denken, inwiefern die Barrierefreiheit der einen quasi wieder die Barriere der anderen sind. Es gibt das Beispiel, zumindest hat mir das mal jemand erzählt, dass man in Marburg auch für Blinde an bestimmten Bereichen die Bordsteinkanten besonders hoch gemacht hat, damit sie den Unterschied zwischen Bürgersteig und Straße erkennen. Das ist dann für diese Menschen anscheinend eine Unterstützung, wohingegen wiederum der Rollstuhlfahrer, wenn er halt über diese Kante will, ist das für ihn wieder eine neue Barriere. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass gerade bei digitalen Spielen, weil ihr habt ja jetzt auch schon das Thema Konfiguration angesprochen, dieses Problem eigentlich nicht vorhanden ist. Also weil ich mir ja dann spezifisch das auswählen kann, was ich brauche, und mich dann jetzt nicht die Einstellungen für die andere Gruppe in meinen Bedürfnissen quasi stört.
Ja, ich glaube, dass eben genau das da ein wichtiger Punkt ist, dass man eben alles für seine Bedürfnisse einstellen kann. Weil natürlich kann das sein, wenn jetzt versucht wird, es für eine Zielgruppe besonders zugänglich zu machen, dass dann eben eine andere dabei rausfällt. Das kann aber vor allem auch schon innerhalb der Zielgruppe Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit so sein, weil das natürlich, also wir haben ja eben gesehen, dass Menschen, die blind sind, komplett andere Bedürfnisse haben und komplett andere Dinge brauchen als Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Also da ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Punkt dabei, eben die eigenen Einstellungen zu treffen. Wie technisch umsetzbar das alles ist, können wir natürlich auch gar nicht so genau bewerten. Das ist ja leider nicht unser Fachgebiet. Aber das wäre natürlich so die Idealvorstellung.
Ja, ich muss sagen, ich verstehe das einfach nicht so ganz, weil, also ja klar, ich kann das nachvollziehen. Man kann jetzt quasi auf der einen Seite kann man natürlich sagen, man kann mit Unternehmen oder auch mit Studios, mit Publishern auf der Ebene einer ökonomischen Rationalität kommunizieren und sagen, hey Leute, es gibt da eigentlich eine relativ große Gruppe, ja, von Leuten, die eventuell kaufkräftig sind und die euer Spiel kaufen würden. Für die lohnt es sich sozusagen, also es quasi auch ökonomisch reizvoll zu machen. Auf der anderen Seite erscheint es mir aber auch so, dass, und wenn es nur einer einzigen Person hilft, ja, erscheint es mir eigentlich, vielleicht fehlt mir da auch wirklich ebenfalls das technische Know-how, oder aber diesen Personen, wie ihr schon sagtet, das Bewusstsein, um zu sagen, sowas wie so Basics, ja, so Untertitelgröße beispielsweise, ja, dass man das irgendwie in 3-4 Stufen konfigurieren kann, so wie man es auch auf jedem Smartphone ja mittlerweile machen kann. Das erscheint mir einfach sowas, was so, das ist so basic und so, muss doch so einfach zu implementieren sein, dass ich mich manchmal wundere, warum wir das nicht in mehrerlei Titeln vorfinden. Ich verstehe es manchmal, also bei kompetitiven Spielen kann ich mir vorstellen, dass es da schwierig sein könnte, weil da zum Beispiel solche Dinge wie ein spezifischer Modus für Rot-Grün-Blindheit oftmals genutzt wird. In Fortnite ist es beispielsweise der Fall, um sich einen Vorteil zu verschaffen, weil man dann eben Gegner besser erkennt. Ja? Oder in Titeln, in denen, also jetzt habe ich vergessen, was mein zweites Beispiel war. Naja, egal. Aber genau, also so diese Basics, finde ich, die müssten eigentlich irgendwie flächendeckend implementiert sein und einfach sozusagen zum absoluten Standard gehören können.
Das ist richtig, ja. Wir waren auch tatsächlich sehr überrascht. Wir haben ja also diese Top 3 Spiele, die bei uns in der Befragung genannt wurden, die wir auch gerade genannt haben, haben wir mit unserer neuen Richtlinie getestet und haben auch da bemerkt, wie viele Dinge aus dieser Richtlinie da auch noch nicht umgesetzt sind. Also und das sind ja nun mal Spiele, die von unserer Zielgruppe, sage ich mal, gespielt werden. Und zum Beispiel Dice World war ja als zweite genannte App bei uns genannt im Fragebogen und ist eine App, die spezifisch sogar darauf ausgelegt ist, auf deren Webseite wird darauf aufmerksam gemacht, dass die besonders freundlich für Menschen mit Blindheit oder einer Sehbeeinträchtigung sind. Und selbst da ist es so, dass man, soweit ich weiß, die Schriftgröße nicht verstellen kann. Also die ist, und die Schriften sind auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir konnten das nicht besonders, also zum Beispiel in dem Punkt konnten wir es nicht besonders positiv bewerten mit unserer Richtlinie. Und da haben wir uns auch gefragt, wie kann das sein, wenn das eine App ist, die speziell eigentlich für dieses Publikum ausgerichtet ist, dass es selbst da nicht richtig umgesetzt ist.
Ja, aber es, also was das uns einfach auch gezeigt hat, war, dass es scheinbar wirklich, also es müssen einfach Basics sein, die umgesetzt werden und dann kann es schon genutzt werden. Also niemand verlangt hier Riesensachen, sondern es geht einfach nur darum, dass jeder teilhaben kann und dafür reichen Kleinigkeiten und die wären schon mal erstmal super, wenn die vorhanden sind.
Wäre es vielleicht eine Idee, aus euren Richtlinien Förderrichtlinien für den deutschen Spieleentwicklermarkt zu machen? Wir haben ja viel darüber auf der Gamescom gehört, was es vielleicht für Ideen gibt. Fördern wir jetzt die großen Publisher oder auch die kleinen Indie-Schmieden quasi? Ob das nicht vielleicht auch nochmal was wäre, um zum Beispiel auch im deutschen Markt ein spezifisches Interesse zu geben, aber auf anderer Seite quasi dann auch wieder Anreize zu bieten, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen?
Also ja, ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, auch eine Richtlinie für den deutschen Markt zu haben, weil die Richtlinien, die wir untersucht haben, die sind alle international, also da war nichts aus Deutschland dabei. Man muss aber dazu sagen, dass diese Richtlinien eigentlich alle grundsätzlich für Spieleentwicklerinnen und Entwickler entworfen sind. Also das sind eigentlich, also wir haben es im Prinzip umgedreht und von der anderen Seite eben geschaut, wenn das Spiel schon da ist, was erfüllt es. Eigentlich sind die Richtlinien alle für diejenigen, die es entwickeln. Und ja, aber wäre es wahrscheinlich trotzdem sinnvoll, eine Richtlinie für Deutschland zu entwickeln, also eine deutsche Richtlinie, die auch dann alles enthält, weil vielleicht dann doch die Motivation größer ist, so eine Richtlinie auch anzuwenden.
Ja, aber die Richtlinie ist ja tatsächlich mehr nur so eine Art Richtungsweisung. Da ist nichts dran geknüpft, oder? Also ich bekomme jetzt nicht mehr zum Beispiel Fördergelder von irgendwo, wenn ich das umsetze. Das ist im Endeffekt nur was, woran ich mich orientieren kann bei der Entwicklung meines Spieles, wenn ich mich für diese Menschen quasi einsetzen möchte, denen entsprechend ein Spiel verkaufen möchte oder das auf meine Agenda setze, weil ich das wichtig finde. Aber es ist jetzt nichts, wofür ich irgendwie einen Euro mehr bekomme, wenn ich das tue.
Das ist richtig. Das ist vollkommen selbst. Also muss ich selbst entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Und ich habe da auch erstmal, ich habe da natürlich was von, aber nicht in dem Sinne, dass irgendjemand mir irgendwas dafür gibt oder so. Ja.
Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in der Situation, ich würde jetzt ein Spiel entwickeln. Und jetzt möchte ich mich gerne, Tobis Vorschlag wird umgesetzt, ja, also es ist so, dass ich tatsächlich Fördergelder in Deutschland dann bekomme, wenn ich sozusagen einige Basics im Sinne der Inklusion erfülle. Und jetzt würde ich mich an euch wenden und würde sagen, hier, sagt mal, ich muss da jetzt da so ein paar Basics implementieren. Auf was soll ich denn da achten? Was sind so die allerwichtigsten Dinge, die ich in mein Spiel eigentlich einbinden soll, um dann natürlich, also im Sinne einer, also der Inklusion dienlich zu sein, aber vor allem auch mehr Fördergelder zu bekommen?
Ja, so läuft das. Also ich glaube, was zumindest schon mal für die Zielgruppe von blinden Menschen eigentlich das Wichtigste ist, wirklich das Grundsätzlichste, ist, dass das Spiel mit einem Screenreader kompatibel sein muss. Also, dass alles, was da an Schrift da ist, vorgelesen werden kann vom Screenreader. Wenn das Spiel das vielleicht auch selber macht, geht das natürlich auch, aber es reicht eben schon, wenn man diese Kompatibilität schafft und eben auch keine, zum Beispiel keine Bilder im Spiel hat, die dann der Screenreader nicht erkennen kann, sondern immer eben mit Schrift arbeitet oder sonst mit Alternativtexten. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Ansonsten sind eben für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung vor allem solche Sachen eben wichtig, wie Schriftgröße, Farbe und Kontrast oder dass eben auch interaktive Elemente wirklich als interaktiv erkannt werden, also dass man mit denen was machen kann. Und eine sehr wichtige Sache sind auch noch die Schwierigkeitseinstellungen, wobei das natürlich auch wieder zu Problemen führen kann. Es ist eben sehr wichtig, dass man bei einem Spiel auch den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Also, dass man zum Beispiel, wenn Menschen das Spiel vielleicht nicht gut erkennen, dass man da vielleicht die Spielgeschwindigkeit herunterfahren kann, damit sie eben mehr Zeit haben zu erkennen, was passiert da eigentlich. Aber genau das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn es dann um den Mehrspielermodus geht, weil genau das ja eben dann vielleicht auch Vorteile schafft, die und die Vergleichbarkeit mit anderen Spielern dann vielleicht nicht mehr so gegeben ist.
Das müsste dann sozusagen, ich müsste quasi, wenn ich ein Online-Spiel machen wollte, in dem ich solche Features implementiere, dann müsste ich das dann wieder wahrscheinlich im Sinne einer Separation machen und auf separaten Servern wahrscheinlich tun, dass ich dann irgendwie sagen kann, hier, es ist gut und gerne möglich zu sagen, ich stelle die Spielgeschwindigkeit jetzt auf 80% runter. Das kann schon durchaus einen signifikanten Unterschied machen, denke ich. Dann ist es aber für alle so, die an diesem Match beteiligt sind.
Ja, beziehungsweise vielleicht, dass man auch die Option hat, eben zu wählen, ob man mit jemandem spielen möchte, der eben solche Features benutzt oder das eben nicht möchte.
Ich könnte mir dann aber auch vorstellen, also das wäre vielleicht erstmal eine Hürde, aber dass ich zum Beispiel auf irgendeine Art und Weise mich mit meinem Behindertenausweis quasi beim Spiel verifiziere und bestimmte Vorteile darüber ergattere, die dann keine Vorteile mehr sind, weil sie im Endeffekt ein Nachteilsausgleich sind. Also mich dann anderen Spielern in den Möglichkeiten, weil das Spiel eben nicht spezifisch für mich gemacht ist, anpasse. Das wäre ja auch noch eine Idee, was man machen könnte. Dann würde man zumindest so die Separierung auflösen und man würde es im Spiel vielleicht dann gar nicht mehr erkennen, wer jetzt vielleicht noch ein Feature mit dazu bekommen hat.
Ich denke, das ist der wichtige Punkt. Also ich glaube, dass es schon auch vielen wichtig ist, dass vielleicht gar nicht, also dass es einfach nicht im Vordergrund steht, ob sie jetzt eine Beeinträchtigung haben oder nicht und dass sie vielleicht es auch gar nicht möchten, dass sie sich irgendwie über ihren Behindertenausweis oder so anmelden müssen, einfach weil sie gucken möchten, ja, sich messen möchten unter gleichen Bedingungen. Aber trotzdem finde ich die Idee eigentlich ganz schön, dass man sagt, dass jemand eben ja so eine Art Nachteilsausgleich bekommt, ohne dass es eben für die anderen ersichtlich ist und dadurch auch gemeinsam gespielt werden kann.
Ich glaube, dass vielen Menschen da auch vor allem wirklich das gemeinsame Spielen wichtig ist und gar nicht mal so sehr im Vordergrund steht, ich möchte jetzt vielleicht jemanden, der keine Beeinträchtigung hat, in diesem Spiel schlagen oder so. Ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen eher das so, klar steht es im Vordergrund, sich mit anderen Spielern zu messen, aber dabei ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt das Wichtigste, dass man wirklich, dass man dann wirklich gegen solche Leute gewinnt, sondern vielleicht auch einfach nur eben dieses Teilhaben, Mitmachen und auch irgendwie vielleicht sich einordnen können.
Ja. Und es sind ja auch nicht alle Spiele darauf ausgelegt, dass man eben gegeneinander spielt. Also es gibt ja auch genug Spiele, wo man eben klar in Teams, also gegeneinander schon, aber in Teams spielt und dass man da eben auch diese Möglichkeit hat, eben dabei zu sein. Und da spielt es, denke ich, auch eine ganz wichtige Rolle, dass ich eben vielleicht nicht preisgeben muss, ob ich eine Beeinträchtigung habe, weil ich möchte ja gleichberechtigtes Teammitglied sein und kann vielleicht dann nicht mehr davon ausgehen, dass ich das bin, wenn ich das irgendwie öffentlich mache.
Sagt mal, wie geht es bei euch eigentlich jetzt nach dem Master weiter?
Ich bleibe tatsächlich an der Uni mit einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, allerdings in einem anderen Projekt, was jetzt auch nichts mit unserer Masterarbeit zu tun hat. Aber es geht weiterhin um Rehabilitationstechnologie, also im technischen Bereich werde ich weiterbleiben.
Ja, für mich, ich weiß es noch nicht ganz genau, ich bin gerade in der Bewerbungsphase, habe aber auch großes Interesse immer noch an dem Bereich der Rehabilitationstechnologie und mal schauen, wo es mich so hintreibt.
Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss. Das waren Sandra Kuhlemann und Laura Wuttke von der Technischen Universität Dortmund über ihre Masterarbeit zum Thema Online-Spielen mit Sehbehinderung. Und das, liebe Leute, war unsere Folge Nummer 109. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Gern könnt ihr das tun auf pixeldiskurs.de oder per Mail an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und auf Twitter @ToBiasKlöß. Und @StephanSimon. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt uns Spenden zukommen lassen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen unauffälligen Spenden-Button in der rechten unteren Ecke des Bildschirmes. Und für jede eingehende Spende bekommt ihr die Stücke unserer Musical-Episode zum Download Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.